Silicon Weekly. Der Tech-Podcast mit den wichtigsten News der Woche. Für dich eingeordnet von Elli, Stella und Kaspar.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Silicon Weekly in diesem Jahr 2026 und im Januar. Ich bin wie immer nicht alleine, ich bin Elli und ich habe mitgebracht einmal mit blauem Pullover.
Haben wir nicht beide einen blauen Pullover? Ah, ich bin dunkelblau, Stella ist hellblau. Da musst
ja,
du
mit
jetzt
hellblauem Pullover.
Ach so, okay, gut, dann bin ich nicht gemeint.
Und Kasper, es ist kein Pullover bei dir, ich glaube, es ist ein Trikot. Ich kann mir vorstellen,
es ist ein Hoodie. Es ist ein Trikot-Hoodie, ja.
Also, Moment, ich versuch's nochmal.
Von einem Football-Team.
Mit einem hellblauen Pullover und sehr speziellen Ansichten über Pullover und Trikots.
Es ist schwer zu erkennen, hier digital zugeschaltet. Hallo, ich bin Stella.
Hallo. Und was ist das für ein Hoodie-Trikot, Kaspar?
Das ist ein Seattle Seahawks-Pulli und der sieht ein bisschen aus wie ein Trikot, weil er nämlich riesige Nummern drauf hat und auch auf den Schultern. Man sieht's dann nur, wenn ich mich so ein bisschen zur Seite und jetzt kriegt ihr Raumklang von mir noch mit. Da ist nämlich dann der Kapuzenpulli dran.
Ihr merkt schon, wir sind zu dritt, wir sind einander wieder zugeschaltet, auch wenn wir alle in Hannover sitzen, wo es mittlerweile nicht mehr ganz so viel Schnee hat, sondern eher ein bisschen glatt ist. Seid ihr schon hingefallen?
Nee, ich bin jetzt aber froh, dass der Matsch so langsam weg ist.
Ja,
also weil gerade der Weg zur Bahn zu mir war jetzt, also zur Stadtbahn war jetzt sehr ungeräumt und das hatte sich jetzt in so einem Schneematschbrei graubraun verwandelt und das ist jetzt zum Glück langsam weg.
Ich liebe Schnee. Ich war so rodeln, dass bei meinem Schlitten eine Leiste gebrochen ist. Es hat sich gelohnt. Es war ein Fest und ja, natürlich, das mit dem Matsch, es sieht jetzt auch nicht mehr so schön aus, aber wenn man die Möglichkeit hat, rodeln zu gehen, das war schon klasse.
Ja, ich war ein bisschen perplex, wie schlecht Hannover, ich möchte jetzt nicht sagen Niedersachsen, weil ich habe nur Hannover erlebt, wie schlecht Hannover mit Schnee klarkommt. Aber ich habe auch einen Schneemann gebaut und so und habe das ausgekostet, dass da Schnee war. Von daher, aber ich bin jetzt auch happy, wenn das wieder vorbei ist für jetzt erstmal. Ja, und ähnlich wie der Zustand des Schnees hier ist auch ein bisschen die Weltlage grau, nicht besonders ansehnlich. Aber wir versuchen uns da mit euch jetzt durchzukämpfen in dieser Folge. Haben ein paar Sachen mit dabei. Es gibt einen Input, es gibt Updates und natürlich die gute Nachricht am Ende, die auch einen sehr düsteren Einstieg hat, aber trotzdem, ne, wir machen das gemeinsam.
Sie endet gut. Am Ende wird alles gut.
Ich habe ein buntes Potpourri aus Updates mitgebracht. Zwei sind von mir, eins ist nicht von mir. Wir starten mal rein mit diesem Blumenstrauß.
Update.
Ich habe euch was mitgebracht von ChatGPT.
Naja, du hast eine Ankündigung für uns eher mitgebracht. Also ja. Ausprobieren kann ich es noch nicht. Was ist passiert?
Außer du, ich glaube so über irgendwie VPN und sowas könntest du wahrscheinlich ausprobieren. Ja. Aber es hat sich was getan im Bereich KI und KI-Chatbots. Und zwar nicht nur bei OpenAI, also bei ChatGPT, sondern auch noch bei Claude von Anthropic. Das sind eben Claude und ChatGPT zwei Chatbots. Und die Firmen dahinter, Anthropic und OpenAI, die haben jetzt einen neuen Weg eingeschlagen so ein bisschen und sagen, hey, wir legen einen neuen Fokuspunkt auf das Thema Gesundheit. So, warum sprechen wir nur im Update kurz drüber? Weil das Ganze bis jetzt noch nicht in die EU kommen wird. Ist auch deswegen relevant, weil in den USA ist ja das Gesundheitssystem so ein bisschen anders. Da geht es sehr viel darum, was man sich als Einzelperson auch leisten kann. Und da ist es irgendwo auch naheliegend, dass man so ein KI-Tool dann vielleicht eher mal nutzt, um quasi niedrigschwellig sich schon mal Beratung zu holen, wenn man nicht direkt zum Arzt gehen möchte und dann die Rechnung dafür zahlen möchte.
Elli, ich glaube, du musst uns noch einmal verraten, was man überhaupt mit den KI-Chatbots machen können soll in Zukunft.
Richtig. Also ich habe ja schon gesagt, es geht in Richtung Gesundheit. Die Idee ist folgende. Und zwar sollen Symptome, Arztberichte, Diagnosen und Befunde in den jeweiligen Gesundheitsanwendungen, in ChatGPT Health und in Claude for Life Sciences gesammelt werden. Also man speist da alles ein, was man so hat an medizinischen Daten. Und dann sollen diese Daten ausgewertet werden. Ich gehe jetzt nicht ins Detail wie, aber da geht es auch darum, dass zum Beispiel auf Wissenschaftsdatenbanken zugegriffen wird. Und das Ganze soll dann eben in Gesundheitsempfehlungen enden. Also dass man vom Chatbot, der sich deine ganzen Daten angeschaut hat, dann die Empfehlung bekommt, du könntest mal dein rechtes Knie ein bisschen mehr trainieren, wenn du sagst, du hast links dauernd Schmerzen. Ne? Also jetzt rein hypothetisch, bitte nehmt das nicht als Rat für euer Knietraining oder so.
Aber Elli hat gesagt.
Ja, also das ist quasi so die Idee. Man wirft alles rein, was man hat an medizinischen Daten und am Ende kommt dann eine Empfehlung raus. Wie gesagt, anderes Gesundheitssystem, da nochmal wichtiger. Was ich ganz spannend finde an sich ist die Aussage von OpenAI und auch von Anthropic, dass diese Daten, die da eingespeist werden, nicht ins allgemeine Trainingsmaterial fließen. Das ist erstmal für jetzt. Kann natürlich sich immer noch ändern oder die Firmen arbeiten zum Beispiel mit Versicherungen zusammen oder sowas. Also was ist in Zukunft denkbar?
Ja. Du hast jetzt gesagt, EU erstmal nicht. Meine Vermutung ist, und das ist jetzt eine reine Vermutung, wir haben ja den EU AI Act und der gibt ja KI-Anbietern gewisse Dinge vor und da ist natürlich auch besonders der Gesundheitsbereich mit so einem, ich möchte nicht von Hürden sprechen, ich möchte eher sagen, der ist besonders reguliert, weil er natürlich ein sehr, sehr sensibler Bereich ist. Wir reden hier über hochsensible Daten, über personenbezogene Daten, die, wenn sie in falsche Hände kommen oder damit irgendwas passiert, natürlich hochsensibel sind oder wären. Und deswegen guckt die EU da sehr drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass die Anbieter OpenAI und Claude bzw. Anthropic in dem Fall dann einfach sagen, okay, das ist ein großer Hustle für uns. Das lassen wir vielleicht erstmal. Wir gucken jetzt erstmal, wie es in den USA funktioniert, damit ob die Leute das auch annehmen. Und vielleicht räumen wir es dann irgendwann mal in der EU aus. Das ist im Tech-Bereich ja üblich, dass man mit der EU und Gesundheitsdaten dann erstmal noch so ein bisschen wartet.
Genau. Aktuell sagen sowohl Anthropic als auch OpenAI, dass ihr Angebot den US-Datenschutzstandards für Gesundheitsdaten entspricht. Wie gesagt, EU ist noch ganz weit weg. Ich habe mal überlegt, ob ich das machen würde. Also theoretisch kann man sich solche Sachen, könnte man sich ja selber auch schon bauen. Man kann ja zum Beispiel bei OpenAI mit ChatGPT, kann man sich selber so kleine Bots bauen, so kleine Helfer bauen. Man hätte sich das auch schon so zusammenklamüsern können. Jetzt gibt es eben die offizielle Anwendung ChatGPT Health. Ich bin sehr vorsichtig, was so Gesundheitsdaten angeht. Deswegen, ich hätte es jetzt nicht gemacht. Könnt ihr ja mal für euch selber überlegen, ob ihr das spannend findet oder nicht. Ja, aber wir sprechen dann im Zweifel nochmal drüber, wenn das ein bisschen größer wird oder auch für die EU relevant.
Genauso machen wir das. Und jetzt machen wir einen ganz harten Themenschwenk. Also wir verabschieden uns jetzt von der Gesundheit und gucken auf das Thema Autobauer oder genauer so gesagt um autonomes Fahren. Es geht nämlich um Mercedes.
Ja, und eins haben sie doch gemeinsam, die beiden Themen. Es geht immer um Daten, weil auch fürs autonome Fahren braucht man ganz viel Daten, allerdings nicht vom Körper, sondern von der Umgebung.
Genau, also, aber was macht denn jetzt Mercedes? Also der Autobauer, der stellt Ende Januar eine neue Luxuslimousine von der S-Klasse vor. Und das Besondere dabei, die hat diesmal kein autonomes Fahren mehr auf SAE Level 3. Das ist so eine internationale Skala für autonomes Fahren und SAE, was ich wahrscheinlich eigentlich Englisch aussprechen müsste, steht für Society of Automotive Engineers. Und die haben eben festgelegt, dass ein Zusammenschluss zum Beispiel auch von Autobauern, dass es 6 Level gibt und ab Level 3 gilt das Ganze halt als autonomes Fahren. Und Mercedes hatte 2021 als erster Autobauer in Deutschland für die Autobahn eine Sonderzulassung für das Level 3, haben sich damit so ein bisschen die Vorreiterrolle eigentlich geholt. Und das Besondere ist jetzt eben, dass sie bei dieser neuen Variante nicht mehr auf Level 3 gehen, sondern sich auf Assistenzsysteme fokussieren, das heißt maximal Level 2, die quasi das Autofahren unterstützen.
Jetzt war das ja was, worauf Mercedes erstmal auch in diesem Luxusbereich eben gesetzt hat. Warum entscheidet man sich denn jetzt dagegen?
Zwei Gründe. Das eine, es kostet mehr, hohe Produktionskosten. Und das andere, was mache ich mit den hohen Kosten, wenn es offensichtlich nicht so im Markt angenommen wird. Das heißt, hohe Kosten treffen auf geringe Nachfrage und so kam dann wohl die Entscheidung zustande. Aber das System soll trotzdem weiterentwickelt werden, soll wohl auch in Zukunft wieder angeboten werden. Aber der Fokus, der liegt jetzt eben auf diesen Fahrassistenten.
Es gibt ein drittes Update und damit auch letztes Update für diese Sendung. Und es geht diesmal um Grok. Nicht direkt um Elon Musk, aber um Grok. Grok ist der KI-Chatbot von X, früher mal Twitter. Und jetzt ahnt ihr, warum es in Richtung Elon Musk geht. Er hat das ja aufgekauft. Und da gab es ein Update am ersten Weihnachtsfeiertag. Und dieses Update sorgt für einige Probleme, weil ihm so ein bisschen die moralischen Filter fehlen. Das ist Die KI ist in dem Fall eine Sprach-KI, aber sie hat eben auch Bildgenerierungsmöglichkeiten oder Fähigkeiten.
Yes, und was passiert, wenn man die Menschheit auf eine KI loslässt, mit der man Bilder generieren, verändern kann und wo es keinerlei Filter gibt? Richtig, entstehen unfassbar viele Gewaltdarstellungen, sexuelle Darstellungen und weil eben Grok auch fast quasi ohne Filter ist, werden auch sexualisierte Darstellungen von Minderjährigen gebaut. Dann sowas in Richtung Hakenkreuze, KZ-Häftlinge, alles.
Ja, was man sich vorstellen kann, wurde dort generiert.
Genau. Ja, diese Funktion wird rege genutzt, nicht nur, aber eben auch, um massenhaft sexualisierte Nacktdarstellungen von Frauen und Minderjährigen zu erstellen. Und da kriegen Gott sei Dank nicht nur wir einen Würgereiz, sondern auch diverse juristische Institutionen. Wir hatten das letzte Woche hatten wir eben nur angekratzt, dass es diese Funktion gibt jetzt bei Grok. Und jetzt haben wir das Update. Es haben sich nämlich einige Institutionen geäußert. Wir fangen mal in Deutschland an. Die deutsche Justizministerin Hubig, die hat sich sehr entsetzt geäußert. Und in der Koalition wird aktuell auch an einem Gesetz zum Schutz vor digitaler Gewalt gearbeitet. Aber noch nichts Genaues weiß man. Mal gucken, wann da dann irgendwas rumkommt. Von der EU und Ursula von der Leyen gab es auch Kritik und die Androhung von Konsequenzen, wenn nicht in den USA schon Konsequenzen gezogen werden. Danach sieht es aktuell aber tatsächlich nicht aus. Dementsprechend mal schauen, ob die EU sich dann einschaltet. Ein Schritt weiter ist die britische Medienaufsichtsbehörde umgegangen, unter anderem. Die haben nämlich Ermittlungen gegen X eingeleitet wegen der sexualisierten Darstellung von Minderjährigen und auch in Frankreich ermittelt die Justiz mittlerweile. In Indonesien und in Malaysia wurde Grok derweil komplett gesperrt und auch Malaysia hat eine Klage angekündigt. Also zumindest da gibt es entsprechende Empörung und teilweise eben auch hoffentlich vielleicht mal gucken, juristische Konsequenzen.
Ja, so eine Sperre, das leitet fast schon über zum Input, aber da sind wir noch nicht. Wäre aber vielleicht an der Stelle mal angemessen. Vorher kommt etwas, was ein WTF ist und eigentlich wäre Grok ja auch fast gewesen, aber wir haben ein anderes schönes WTF für euch gefunden.
Oh.
WTF.
Würde euch ja rein theoretisch fragen, ob ihr schon mal einen KI-Text generiert habt und den als euren eigenen ausgegeben habt, weil es ist eine schöne Überleitung. Aber ich hoffe wirklich, dass ihr es noch nie gemacht habt.
Nachdem wir alle drei Texte irgendwie beruflich machen, glaube ich, haben wir da so ein gewisses Ehrgefühl für. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht schon das ein oder andere Mal überlegt hätte, beziehungsweise auch ausprobiert hätte, was passiert denn, wenn ich so ein Anschreiben oder so zum Beispiel, was würde mir ChatGPT da ausspucken? Meistens war es dann so, dass ich gesagt habe, nee, kann ich selber besser. Aber ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Das zumindest.
Ja, ich muss gestehen, ich glaube, würde ich jetzt nochmal einen Uni-Abschluss machen, würde ich eher in Versuchung geraten, zumindest gewisse Teile. Ich hasse wissenschaftliches Schreiben. Ich habe meine Abschlüsse gemacht, da gab's das alles noch nicht. Dementsprechend musste ich das alles noch selber schreiben. Wie gesagt, ich würde zumindest in Versuchung geraten. Aber es geht nicht um uns, sondern es geht um jemand anderen, dem das vielleicht so ein bisschen passiert sein könnte.
Ein sehr abschreckendes Beispiel. Und Kaspar, ich finde die Überleitung ganz hervorragend an der Stelle, weil da geht es ja auch so ein bisschen natürlich um Studien, tiefergehende Berichte. Ist genau. Jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Uni-Hausarbeit, aber genau sowas, wo man eigentlich doch schon genauestens wissen sollte, worüber man da geschrieben hat, weil vielleicht entweder der Erstprüfer nochmal nachfragt, was man sich da eigentlich zusammenklamüsert hat.
Oder auf die Fußnoten mal klickt oder solche Dinge.
Genau, zu Recht.
Genau. Worum geht's? Es geht um die EU Cybersicherheitsagentur ENISA, ne?
Ja.
Ja.
Kannst auch genau. Wir einigen uns darauf.
Die hat nämlich in einem Bericht zu Hackerbedrohungen, den sie verfasst hat, künstliche Intelligenz eingesetzt. Und das ist, ja, kann man jetzt von halten, was man will, aber sie hat es nicht unbedingt auf eine gute Art getan.
Also in dem Bericht, da ging es ja darum, dass beim KI-Einsatz auch Fehler passieren können. Und da Risiken mit verbunden wären. Das wäre ja jetzt doch sehr unangenehm, wenn dann in dem Bericht tatsächlich auch durch KI Fehler passiert wären.
Ja, das wäre sehr unangenehm. Deswegen haben sich IT-SicherheitsforscherInnen, die nichts mit der ENISA zu tun haben, das mal angeguckt. Nämlich genauer gesagt vom Institut für Internetsicherheit der Westfälischen Hochschule. Die haben diesen Bericht genau untersucht. Und dabei haben sie festgestellt, in mindestens 2 Berichten von der ENISA wurde KI eingesetzt, ohne dass das kenntlich gemacht wurde. Und zu dem Thema Fehler in dem Bericht waren unter anderem 26 von knapp 500 Fußnoten fehlerhaft, also knapp 5%. Und diese Fußnoten waren insofern fehlerhaft, dass die Links, die da drin waren, die waren nicht aufrufbar. Die führten zu Fehlermeldungen oder verwiesen auf Inhalte, die es nicht gibt. Also waren so diese typischen, wenn ihr vielleicht mal mit KI einen Text generiert habt und der euch Quellen angegeben hat. Viele von denen sind oft halluziniert und das ist wohl hier in diesem Fall dann wohl leider auch so passiert. Professor Christian Diedrich und der IT-Sicherheitsforscher Raphael Springer, die haben das untersucht und genauer angeguckt und Diedrich sagt dann als Zitat, man hätte nur einmal draufklicken müssen auf diese Links, dann wäre ihm das aufgefallen. Ihn machten unschlüssige Textstellen zuerst stutzig und dann hat er beim Nachprüfen der Primärquelle oder er wollte die Primärquelle dann nachgucken und da stieß er dann halt eben auf diese Fehlermeldungen.
Also wir fassen nochmal zusammen. Eine öffentliche Behörde mit dem Auftrag, verlässliche und nachvollziehbare Berichte zu liefern, hat einen Bericht geliefert, in dem vor KI gewarnt wird und in dem gleichzeitig durch KI-Einsatz Fehler passiert sind.
Richtig.
Vielleicht sollte das so eine Art Lehrstück auf höherer Ebene sein. Also quasi den Bericht auch gleich als Beispiel zu nehmen, wenn man das jetzt ganz verworren nehmen möchte. Aber übrigens,
du hättest
die
Pressesprecherin
ENISA,
von ENISA werden sollen. Weil
ganz sicher nicht.
Das wäre fast eine bessere Antwort gewesen, als die, die sie dann gegeben haben.
Und zu der kommen wir ja auch gleich. Aber vielleicht ist auch noch einfach so als Randnotiz wichtig zu wissen, die Behörde hat ein jährliches Budget von rund 27 Millionen Euro. Aber offensichtlich beim Korrekturlesen dann an den falschen Stellen gespart, wenn man einfach mit einem Klick auf eine Primärquelle schon rausfindet, dass da was nicht stimmt.
Also immerhin haben sie ja so ein bisschen Verantwortung übernommen am Ende des Tages für das, was da passiert ist. Sie haben auf Anfrage bestätigt, es hätte, Zitat, Mängel gegeben. Und sie würden eben die Verantwortung dafür übernehmen. Es sei zu menschlichen Fehlern gekommen und KI sei nur für kleinere redaktionelle Überarbeitungen genutzt worden. Dabei seien ursprünglich korrekte Links verändert worden.
Ja, ist der menschliche Fehler jetzt, dass KI eingesetzt wurde? Oder
dass man am Ende noch nicht nochmal über die KI-Überarbeitungen drüber geguckt hat?
Das kann natürlich sein. Ja. ENISA betont, und da gebe ich Ihnen natürlich auch recht, dass die inhaltlichen Aussagen des Berichts insgesamt trotz der Fehler weiterhin valide seien. Das mag auch sein. Nichtsdestotrotz haben sich ja trotzdem damit ein ziemliches Ei ins Nest gelegt, das man hätte verhindern können. Und sie sagen auch, die fehlerhaften Stellen wurden natürlich nachträglich korrigiert.
Ja.
Naja, das Kind ist im Brunnen gefallen, um noch ein Sprichwort von mir zu geben.
Ich würde zum Ende des Ganzen noch eins raushauen. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
Ach, Stella, hast du auch noch ein Sprichwort?
Ich habe kein Sprichwort. Ich habe quasi hier noch so ein bisschen den Downer zum Abgrund dieser Nachricht, weil klar, wir haben das als WTF, auch als Schmunzler so gesehen, ausgewählt. Aber dennoch, das, was damit wieder ausgelöst wird, nämlich, dass auch vielleicht Berichten misstraut wird, denen man eigentlich trauen sollte und was das also einfach für einen Schaden generell auch an ja eigentlich wissenschaftliche Arbeit nimmt, das finde ich echt fatal. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Da gibt es schon mehrere Beispiele für, sowohl bei Unternehmen als auch international bei anderen Behörden. Dementsprechend Ja, wir haben es ein bisschen mit einem Schmunzler aufbereitet, aber es ist wirklich ein ernstes Thema, wie insbesondere offensichtlich auch Menschen, die eigentlich die Risiken und den Umgang mit künstlicher Intelligenz einschätzen beziehungsweise richtig machen sollten, es nicht tun. Das finde ich wahnsinnig erschreckend.
Ja, das ist übrigens auch kein Appell, dass man KI jetzt für solche Dinge gar nicht mehr einsetzen darf. Man muss es halt überprüfen und man muss halt immer den berühmten Human in the Loop behalten. Also jetzt zum Beispiel zum Thema wissenschaftliche Arbeiten. Es ist meiner Meinung nach durchaus legitim, zum Beispiel eine Primärquelle, meinetwegen ein 300-seitiges Dokument, sich erstmal zusammenfassen zu lassen von der KI und zu gucken, ob das sinnvoll ist, da dann selber reinzugucken und nicht erst die 300 Seiten selber durcharbeiten zu müssen. Aber sich zum Beispiel auf die Quellen, die die KI angibt, zu verlassen, das sehen wir an der Stelle, ist keine gute Idee und da auch nicht nochmal genau drüber zu lesen, das war auch keine gute Idee.
Also falls ihr noch studiert oder zur Schule geht oder irgendwo Berichte schreiben müsst, dann guckt nochmal drauf am Ende, sonst könnte es sehr unangenehm werden.
Ja, klickt und die Links zumindest mal an.
Schreibt vielleicht eure Texte auch selbst und nutzt dann einfach KI, um sie überarbeiten zu lassen. Also selber denken ist immer noch auch mit künstlicher Intelligenz eine sehr, sehr wichtige Sache.
Und überarbeitet dann aber die Überarbeitung nochmal.
Ja.
Naja, so, wir überarbeiten dieses WTF jetzt nicht mehr. Reicht jetzt, ist jetzt fertig für heute.
Ja.
Und wir hatten letzte Woche ein kleines Update zum Iran tatsächlich. Das waren nur 2, 3 Sätze letzte Woche. Diesmal hat es das Ganze in den Input geschafft. Wir gucken auf die Lage im Iran und auf die Frage, Internet abschalten. Was bedeutet das eigentlich? Was passiert da eigentlich gerade?
Input.
Also den aktuellen Aufhänger, den wir dafür gewählt haben, Ellie, du hast es ja gerade schon angerissen, ist die Lage im Iran. Und seit dem 8. Januar 2026 wurde da das Internet weitgehend abgeschaltet. Für mich persönlich hat das so ein bisschen, das Internet wurde abgeschaltet, so eine Comic-Szene im Kopf, da drückt einer einen Knopf und dann ist es weg und so ist es nicht. Und das wollen wir uns in dieser Episode mal genau angucken. Was bedeutet eigentlich das Internet abschalten? Vielleicht kurz zur Einordnung für die Menschen im Iran, die davon betroffen sind, bedeutet das kaum Kommunikation nach außen und auch gestörte Kommunikation im Inneren. Also auf allen Ebenen sehr schwierig, Informationen auszutauschen. Und wichtig ist auch, das ist jetzt kein technischer Unfall, sondern ein gezieltes Instrument, was das iranische Regime eben gewählt hat.
Insgesamt passiert im Iran gerade wahnsinnig viel, eben gerade auch auf politischer Ebene. Wir gucken aber, wir beschränken uns heute wirklich auf den technischen Aspekt. Und wir sagen an dem Punkt mal dazu, es ist jetzt der 14. Januar um 19 Uhr. Die Lage im Iran ist wahnsinnig dynamisch. Deswegen, das ist der Stand, den wir haben. Wenn ihr die Folge hört und sich schon irgendwas wieder verändert hat, dann liegt das daran, dass wir einfach jetzt aufnehmen.
Genau. Fragen, die wir uns heute im Input stellen, also die Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, ist generell mal die Frage, wie kann denn ein Staat überhaupt das Internet abschalten? Warum funktioniert das im Iran so gut? Und kann das in Europa bzw. Deutschland auch so gut funktionieren? Da gucken wir wieder mit unserer typischen Silicon Weekly Brille auf das Thema.
Zella, du hattest jetzt gesagt, du stellst dir da diese Comic-Szene mit dem Stecker vor, der da rausgezogen wird, beziehungsweise mit dem Knopf, der gedrückt wird. Aber was heißt denn eigentlich, das Internet wurde am 8. Januar 2026 weitestgehend abgestellt?
Also jetzt erstmal, wie eingangs gesagt, heißt es eben, dass die Menschen keinen Zugang ins Internet haben. Das ist wie eine Kommunikationssperre. Und das wiederum bedeutet also, dass internationale Internetverbindungen fast vollständig unterbrochen sind. Globale Dienste wie Messenger, Social Media, aber auch internationale Websites, die sind einfach nicht erreichbar. Und teilweise waren oder sind auch Telefonverbindungen gestört. Es ist wohl noch möglich, Satelliten-TV zu gucken. Aber es ist generell schwer, einfach verlässliche Informationen gerade aus dem Land zu bekommen.
Wir hatten ja letzte Woche schon kurz über die IT-Firma Cloudflare gesprochen. Die hatte ich da einmal angerissen, weil man da so diesen Einbruch vom Datenverkehr ganz gut beobachten konnte. Ab dem 8. Januar abends ist der da stark abgefallen und dann nahezu auf null. Und mittlerweile ist klar, dieser Einbruch war eben nichts, was auf einen technischen Fehler vermutlich zurückgeht, sondern der ist bei verschiedenen Netzanbietern zu sehen. Und damit ist davon auszugehen, dass es eben eine gezielte Aktion und eine staatlich koordinierte Maßnahme war.
Warum? Weil es einfach sehr unwahrscheinlich ist, dass bei allen Netzanbietern gleichzeitig das Ganze quasi runterrauscht. Bei einem technischen Problem wäre vielleicht einer betroffen, aber wenn das so einfach klumpig quasi passiert, ist das schon ein Hinweis, dass es eben wirklich eine Sperre gibt.
Es gibt zwar Hinweise auf sogenannte Whitelists, also das sind Zugänge, die dann trotzdem irgendwie noch durchkommen. Du hast ja auch gerade gesagt, der Zugriff ist quasi nahezu null, er ist nicht ganz bei null. Es gibt also schon noch irgendwie Leute, die so ein bisschen Zugriff ins Internet haben. Wer genau das ist, ob das jetzt zum Beispiel die Regierung ist oder ob das Leute sind, die das irgendwie schaffen zu umgehen, das lässt sich aktuell schwer sagen. Die Lage ist halt einfach unübersichtlich und genauso wenig wie Infos reingehen, gehen auch keine Infos so richtig raus.
Genau, du hast jetzt schon gesagt, keine Infos rein, keine Infos raus, alles irgendwie schwierig. Und genau das, das hatten wir ja letzte Woche auch schon angerissen, könnte so ein bisschen Ziel dieser Sperre sein. Es geht zum einen um Proteste, die ja stattgefunden haben und stattfinden im Iran, gerade wirtschaftliche Lage und so weiter. Proteste müssen irgendwie organisiert werden, da braucht es Kommunikation und wenn man die Kommunikation unterbindet, dann hat man vielleicht die Hoffnung, dass weniger Proteste stattfinden. Gleichzeitig geht es aber im Zweifel auch oft darum, Bilder, Videos, Augenzeugenberichte zurückzuhalten, also das Ganze möglichst klein, die Informationen dazu klein zu halten. Und am letzten Endes geht es einfach um einen Kontrollaspekt.
So, jetzt haben wir über den Iran gesprochen und haben auch schon darüber gesprochen, dass das Internet da abgeschaltet ist. Jetzt müssen wir aber einmal kurz auf den technischen Aspekt gucken, wie das denn eigentlich so funktioniert, wie man denn wirklich das Internet abstellen kann und ob es den berühmten großen roten Knopf gibt, Stella, den du angesprochen hast. Spoiler, es ist ein bisschen komplizierter.
Und ich kann garantieren, es ist wirklich spannend und zwar so spannend, dass ich da gestern dermaßen in ein Rabbit Hole gerutscht bin, in all diesen Möglichkeiten, weil es gibt nicht eine Variante des Internets zu sperren, in Anführungszeichen, sondern da gibt es Verschiedenes im technischen Hintergrund. Also vielleicht, Eddie Kasper, müsst ihr mich dann stoppen, wenn ich hier zu sehr quasi in die Ausführungen komme.
Ja, ich erkläre mich an der Stelle mal gerne bereit, auch in Anführungszeichen doofe Fragen zu stellen, damit das wirklich so simpel wie irgendwie möglich wird, weil ne, nicht, dass uns hier am Ende komplett der Kopf raucht, aber so ein bisschen was lernen können wir ja bestimmt trotzdem. Also, du hast gesagt, vier Möglichkeiten gucken wir uns mal an, wie Internet kaputt gehen kann. Nun, ich mache selber manchmal den Witz, ich habe das Internet gelöscht, aber wie geht's wirklich?
Ich wollte gerade sagen, hier kommt die Anleitung. Stella, Punkt 1, was muss man machen?
Punkt 1, Elli, du kannst das Internet nicht löschen und die anderen auch nicht da draußen. Ach, du hast höchstens hier dieses kleine Icon da vielleicht auf deinem Desktop, den kannst du löschen, aber mehr geht dann auch nicht und dann würdest du trotzdem noch
bei andere Wege
reinkommen. Du kannst es auch nicht ausdrucken, aber ich glaube so die Grundannahme ist erstmal, es gibt auch nicht das eine Internet, sondern das Internet ist quasi erstmal ein Zusammenschluss ganz vieler einzelner Netze, die miteinander kommunizieren und wo Daten ausgetauscht werden.
Und theoretisch, so ein bisschen was könnte ich ja schon kaputt machen, wenn ich das wollen würde. Punkt 1 zumindest klingt noch so, als ob das auch Otto Normal irgendwie mit einem Upsi oder mit einem gezielten Angriff machen könnte.
Also ich bezweifle jetzt einfach mal, dass mit einem Upsi so ein Otto Normalverbraucher wie du Datenkabel beispielsweise gezielt durchtrennt, die teilweise ja auch unterm Wasser liegen. Ich erinnere mich da nochmal, russische Schattenflotte, jetzt ganz anderes Thema, aber also Elli, dass dir das mit einem Upsi passiert, ist relativ unwahrscheinlich, hoffe ich.
Ja, okay.
Und bitte auch nicht geplant.
Nee, also Funkmasten deaktivieren oder Kabel durchtrennen, ist quasi die erste Möglichkeit.
Genau, Infrastruktur abschalten. Das bedeutet dann, dass zumindest ein Bereich offline ist, dass es vielleicht Verzögerungen in den Datenübertragungen gibt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt gucken, Stromausfall in Berlin vor ein paar Tagen, da war ja auch nur ein gewisser Bereich der Stadt betroffen. Jetzt ist Stromnetz nicht gleichzusetzen mit Internet, aber da geht es eben darum, durch solche Sachen wie Funkmasten abschalten, ist dann ein bestimmter Bereich gesperrt. Um so ein ganzes Land zu sperren, da müssten aber Staaten dann sehr gezielt vorgehen.
Zum Beispiel mit Punkt Nummer 2, den du mitgebracht hast, DNS-Manipulation. Was ist denn DNS?
Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Also DNS steht erstmal für Domain Name System oder Domain Name System. Stellt euch mal vor wie ein Telefonbuch. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Adresse von unserer Website eingibt, silicon-weekly.de, dann ist es so, dass ihr ja auf unsere Website logischerweise kommt. Aber hinterlegt ist diese Website mit einer IP-Adresse, damit ihr überhaupt zu diesen Daten kommt. Sprich, es gibt quasi den Namen, den können wir gut eingeben und dahinter gibt es einen Zahlencode. Und dieses Domain-Namesystem, das funktioniert so ähnlich wie ein Telefonbuch, was eben die URL, die wir eingeben, übersetzt in diesen Zahlencode, über den wir dann wirklich an die Website kommen. Und wenn man das quasi manipuliert, also einfach diesen Austausch zwischen, hey, das ist der Name und das ist der Code, dann findet der Computer die Seite zum Beispiel nicht mehr. Ergebnis, leere Browserfenster oder eben eine Fehlermeldung.
Okay, Punkt 3 kommt schon wieder mit einer Abkürzung. BGP-Routensperren. Was ist BGP?
Ich liebe diese Abkürzung auch. Also, das steht für Border Gateway Protocol. Und ich bin mir sehr sicher, diesmal wird es wirklich englisch ausgesprochen. Ganz vereinfacht
auch
gesagt.
Auch Domain Name System wird englisch ausgesprochen.
Aber das könnte man noch sagen. Domain Name System.
Du hast es in der deutschen Variante, aber es geht auch. Aber du hast recht, Border Gateway Protocol ist eindeutig englisch.
Da gibt's keine Fragen.
Ja, was ist das?
Entschuldigung, ihr habt ja
BGP
recht.
BGP klingt wie Bundesbehörde für Güterproduktion.
Stellen wir uns vor, ich gebe dir rein theoretische Informationen weiter und Elli ist der Vermittler zwischen uns. Das können wir uns ja mal so vorstellen. So eine Art stille Post. Und auch im Internet ist es so, da müssen Informationen einfach von A nach B gegeben werden. Und da besteht die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel zwar weiß, ich will zu Kasper, aber es gibt bestimmte Systeme und Wege, damit diese Information, weil sie nur über Elli Kasper erreichen kann, überhaupt zu dir kommen kann. Und dafür, das machen wir jetzt die Kurve, steht eben das BGP. Vereinfacht gesagt ist es nämlich ein Protokoll, was die Wege im Internet bestimmt. Das heißt, da wo die Daten ganz simpel lang müssen, das gibt das Ganze vor. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid vielleicht mit, weiß ich nicht, irgendeinem Kartendienst unterwegs und plötzlich, ihr wisst leider nicht, wie ihr an euer Ziel kommt, ohne diese Wegbeschreibung wird das Ganze abgestellt oder der Weg wird verändert. Sprich, ihr kommt nicht zum Ziel und genau das passiert eben, wenn man diese BGP-Routen sperrt. Die können Staaten sperren, rein theoretisch. Dann können nämlich einfach diese ganzen Netzwerke überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren und die Informationen wissen quasi nicht, wo sie hin müssen und sind ganz verloren.
Also wir haben jetzt einmal die DNS-Manipulation, das heißt, das Telefonbuch wird quasi manipuliert und da funktioniert irgendwie nichts mehr, man kommt nirgendwo mehr an. Dann haben wir die BGP-Routen, das ist quasi die Autobahnsperrung im Internet. Und jetzt gibt's hier noch den Punkt IP-Adressen blockieren.
Genau, das ist quasi das kleinteiligste von den Varianten, die wir hier vorstellen. Das bedeutet, dass man wirklich gezielt einzelne Webseiten oder Dienste blockiert. Also wird irgendwie auch eingesetzt, um gezielt Webseiten zu blockieren, die zum Beispiel verbotene Inhalte verbreiten. Und eine Variante davon ist einfach zu sagen, okay, das System filtert bestimmte Stichworte in URLs oder scannt Webseiteninhalte nach unerwünschten Begriffen und sperrt dann eben gezielt diese Seiten. Rein theoretisch, du kannst auch IP-Adressen einzeln sperren, aber das ist natürlich ein irrer Aufwand. Das ist jetzt so gesehen von der Logik her nichts. Wenn du großflächig etwas sperren willst, dann sperrst du nicht einzeln die IP-Adressen.
Okay, also diesen Punkt IP-Adressen blockieren, den können wir schon mal von unserer Bingo-Karte streichen. Der ist wohl nicht passiert im Iran. Ich gehe auch mal nicht davon aus, dass hier jemand alle Funkmasten deaktiviert hat und da Kabel durchgeschnitten hat. Was ist also im Iran tatsächlich gerade passiert?
Ja, der Iran hat technisch eine Besonderheit. Und zwar diese Infrastruktur, die Stella gerade sehr gut aufgezählt hat, die ist im Iran sehr stark zentralisiert und durch das Regime auch kontrolliert. Also ganz bewusst. Und das Ganze ist auch nicht erst seit gestern so, sondern seit 2013 baut der Iran ganz bewusst an einem nationalen Informationsnetzwerk. Eine Inspirationsquelle dafür ist unter anderem Chinas Great Firewall. Die Chinesen bauen ihr Internetstruktur so ein bisschen ähnlich zentralisiert auf. Und die Idee dahinter ist, dass das Internet über Gateways, also so Knotenpunkte, läuft. Und die können eben von der Regierung abgeschaltet werden. Ist so ein bisschen wie diese Routennummer, die Stella gerade erwähnt hat. Und das ist halt quasi so ein großer Knotenpunkt, wo alles drüber läuft. Und wenn man den dann ausschaltet, dann ist halt quasi Schicht im Schacht. Und genau das ist jetzt eben dann vermutlich passiert, dass diese Knoten eben abgeschaltet wurden und damit dann halt auch eben landesweit so ein großer Internetausfall passiert, ohne dass man anfangen muss, einzelne Funkmasten irgendwie lahmzulegen oder einzelne Webseiten zu sperren, sondern quasi nicht ein großer roter Knopf, aber dann doch halt ein relativ zentraler Schalter, den man umlegen kann.
dass das Ganze im Iran also nicht so kompliziert ist, weil es eben sehr zentrales Internet gibt. Das könnte auch so ein bisschen erklären, warum es nicht das erste Mal ist, dass das gerade passiert.
Genau, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch eine Ergänzung. Also Kaspar, du hast es ja indirekt schon gesagt. Es ist eben so, dass im Iran die Netzbetreiber auch kontrolliert werden, zum Beispiel, die für diese Gateways zuständig sind. Also nur um das klar zu haben, nicht die Regierung selbst betreibt diese Knotenpunkte, sondern sie hat eben einfach Zugriff darauf über die Unternehmen.
Genau, und hat halt dafür gesorgt, dass die so zentrale genau. Knotenpunkte dort eingerichtet werden, ja. Elli, du hast es gerade erwähnt, das ist nicht das erste Mal, dass das Internet weg war. In dem Ausmaß ist es neu, aber es war schon mal in einer, ich sag mal, abgeschwächten Version. Und zwar nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Die ist nämlich im September 2022 im Iran verhaftet worden, wohl aufgrund ihres Kopftuchs, und ist dann in Polizeigewalt gestorben. Und aufgrund dessen kam es dann zu Massenprotesten. Und auch bei diesen Massenprotesten schaltete das Regime dann weite Teile des Internets ab. Es war dann auch so, dass die EU das Ganze sanktioniert hat danach und hat unter anderem den damaligen Kommunikationsminister vom Iran und den Chef der Cyberpolizei dann sanktioniert. Dieses Mal ist das Regime aber halt nochmal eine Stufe weitergegangen, ich habe es gerade schon gesagt, und hat quasi das gesamte landesinterne Internet abgeschaltet und lahmgelegt.
Ich erinnere mich dran, ich glaube, Stella, wir hatten damals auch schon im Podcast drüber gesprochen, was da passiert ist nach den Protesten und über diese Abschaltung. Und auch damals war es schon nicht das erste Mal. Also wenn man zurückguckt, auch 2019 zum Beispiel gab es schon Internetabschaltungen durch das iranische Regime.
Da muss man jetzt auch dazu sagen, der Iran ist auch nicht das einzige Land, was sowas macht, sondern zum Beispiel auch auf dem afrikanischen Kontinent gab es schon Fälle, wo das Internet abgeschaltet worden ist.
Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, gibt es Möglichkeiten, diese Sperren zu umgehen?
Ja, also eine Möglichkeit, die auch mir persönlich direkt in den Sinn kommen würde, wäre zum Beispiel VPN. Das, also diese, ihr kennt das eigentlich, gibt es ganz oft VPN-Werbung. Das sind Tunnel. Wir haben es ja gerade auch schon gesagt, als es um das Thema ChatGPT und Health ging. So ein VPN-Tunnel könnte man dann einrichten, und das wirkt dann so, wie wenn man im Internet zum Beispiel aus den USA, im Internet in den USA surfen würde, obwohl ich mich hier mit dem Computer verbinde. Vereinfacht ausgedrückt wird ein Internet-Tunnel in die USA rübergeschickt, und von dort gehe ich dann erst ins Netz. Das funktioniert auch in vielen Fällen. Zum Beispiel ist es so, wenn man in China surft, da ist das Internet ja sehr stark kontrolliert und man zum Beispiel auf Dinge zugreifen möchte, die in China verboten sind, dann ist es durchaus möglich, mit einem VPN-Zugang sich zum Beispiel nach Europa zu begeben, virtuell oder in die USA, und dann kann man das aufrufen. Im Iran funktioniert das leider nicht so richtig. Unter anderem ist es auch so, dass nämlich die iranische Regierung die Dienste, die dort angeboten werden, auch kontrolliert. Da warnt zum Beispiel auch das deutsche Auswärtige Amt vor.
Eine weitere Möglichkeit, die mir dann noch in den Kopf kommt, nennt sich Snowflake. Ich erinnere mich, Stella, unsere Folge damals hieß Schneeflocken im Oktober, glaube ich. Aber gucken wir nochmal drauf, was ist Snowflake?
Das ist eine kostenlose Browser-Erweiterung, und über die kommen dann quasi die Nutzenden anonym ins Darknet. Jetzt muss man so ein bisschen ausholen, wie funktioniert das Ganze. Also Snowflake hängt mit der Tor-Technologie zusammen. Ich meine, wir hatten hier auch schon mal eine Folge dazu, da haben wir mal erklärt, was ist denn dieses Darknet. Die können wir euch gern in die Shownotes packen, ganz kurz zur Einordnung. Wenn wir über das Internet sprechen, meinen wir eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil, sondern den wir eben aktiv nutzen, und das Darknet, das gehört quasi auch so gesehen zum Internet. Wir nutzen es im Alltag nicht, aber es ist eben auch zugänglich. Und da ist es eben so, dass Snowflake, also diese Tor-Technologie, quasi eine Anfrage über ganz viele zufällige Server weiterleitet und damit diese Daten einfach mehrfach verschlüsselt. Hilft eben, damit, Kaspar, du hast es ja eben auch schon angesprochen, Menschen doch irgendwie Zugang zum Internet bekommen. Die Idee dahinter, so eine Masse an IP-Adressen, also wenn ich jetzt zum Beispiel über meinen Laptop quasi meinen Internetzugang zur Verfügung stelle, damit ihn jemand anders nutzen kann, dann machen das vielleicht noch ganz viele andere Leute auch. Und diese Masse, die kann dann eben nicht blockiert werden, und deshalb könnte dann der Zugang zum Internet trotzdem funktionieren.
Jetzt kommt natürlich so eine Frage, die bei dem Begriff Tor-Technologie, vielleicht aber auch beim Begriff Darknet mal in den Kopf schwirren könnte. Ist das denn legal alles?
In Deutschland ist die Tor-Technologie an sich nicht illegal. Man muss aber dazu sagen, jetzt auf die Idee zu kommen, sich über das Tor-Netzwerk illegale Sachen zu besorgen, zum Beispiel Sachen runterzuladen, die Copyright haben oder solche Dinge, das bleibt natürlich trotzdem illegal. Und ich gehe auch stark davon aus, ich weiß jetzt aber gar nicht, ich nehme an, dass im Iran solche Technologie auch nicht erlaubt ist.
Genau, aber es ist so, wenn jetzt hier Menschen dieses Snowflake-Plugin nutzen, das ist nicht illegal, also das ist legal.
Ja. So, Internet, da komme ich ja auch auf die Idee, wenn ich jetzt die staatliche Infrastruktur oder das Internet im Land nicht nehmen kann, dann kann ich ja auch einfach auf Starlink und so zugreifen, oder? Stichwort Satelliten-Internet.
Das wäre vielleicht eine Alternative, wenn im Iran nicht satellitengestütztes Internet verboten wäre. Weil natürlich hat sich die iranische Regierung auch gedacht, ja, dieses Türchen machen wir auch nicht auf.
Ja, es ist nicht nur verboten. Starlink wird durch militärische Störsender, die der Iran einsetzt, tatsächlich sogar auch noch beeinträchtigt. Wie weit das dann wirklich der Fall ist und ob man damit dann überhaupt nicht mehr surfen kann, das können wir natürlich auch nicht überprüfen. Aber es gibt Berichte aus dem Iran, dass Starlink eben nicht zuverlässig funktioniert, weil eben militärische Störsender, ist auch ein ganz fürchterliches Wort in einem Podcast, militärische Störsender, eben auf den Frequenzen dann quasi Störsignale senden, auf denen diese Starlink-Satelliten eigentlich Internet verbreiten. Ja, aber vollständig abgeschaltet ist es eigentlich nicht. Aber wie gesagt, es ist nicht zuverlässig und wahrscheinlich schwierig, darüber eine Verbindung aufzubauen.
Wir gucken natürlich immer weiter auch auf das Thema und wir hatten ja auch schon erwähnt, 2022 gab es dann EU-Sanktionen. Mal gucken, ob da noch was kommt. Aber für heute lasst uns mal noch auf Europa schauen und so ein bisschen überlegen, könnte sowas hier eigentlich auch passieren?
Theoretisch ja, praktisch sehr unwahrscheinlich. Zum einen ist es so, Stella, du hast es glaube ich gesagt, die iranische Regierung hat sehr den Finger auf den Internetprovidern, die dort aktiv sind und kontrolliert die sehr stark. Das ist in Europa nicht so und unser Internet ist auch deutlich dezentraler organisiert. Stichwort diese großen Gateways, es gibt zwar Internetknotenpunkte, aber die sind zum Beispiel in privater Hand. Es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel den großen Knotenpunkt in Frankfurt, dass da zum Beispiel jetzt eine Behörde drauf sitzt oder der Staat oder so. Deswegen, das ist zum Beispiel schwieriger, da Kontrolle drauf auszuüben. Und es gibt viel mehr Anbieter, es gibt viel mehr internationale Verbindungen und viel mehr Eigentümer, denen das Internet quasi in Anführungszeichen gehört. Also allein Telefonanbieter bzw. Internetanbieter haben wir eine ganze Reihe in Deutschland sowieso ja schon, in Europa natürlich noch mal mehr und die ganzen Tochterfirmen und alles, was damit zusammenhängt. Dass da jemand jetzt groß dann direkt zu denen geht und sagt, jetzt schaltet mal alles ab, das ist sehr viel schwieriger als das im Iran passieren oder passiert.
Also den zentralen Knopf, den gibt es hier Gott sei Dank eben nicht, aber einzelne Maßnahmen gibt es ja schon auch immer wieder.
Genau, die DNS-Sperren gibt es, die Stella erwähnt hatte, es gibt IP-Blockaden, es gibt Plattformentfernungen, das passiert dann aber in der Regel, wir hatten vergangene Woche, war es glaube ich der WTF, darüber gesprochen, dass das nicht immer so abläuft, wie es ablaufen sollte in einem Rechtsstaat, nämlich mit einem Prozess, aber in der Regel ist es so, dass das zum Beispiel auf richterlichen Beschluss passiert und in Ländern, in denen die Justiz frei ist, ich betone das ganz bewusst so, hat ja der Staat dann auch keinen Einfluss auf richterliche Beschlüsse, dementsprechend ist das eigentlich in Europa aktuell auch noch kein Thema, dass da Richter irgendwie politisch missbraucht werden, um dann solche Sperren durchzuführen.
Heißt aber eigentlich, der Unterschied an sich ist nicht unbedingt die Technik und die technischen Möglichkeiten, sondern die politische Kontrolle und das politische System.
Ja, und der Fall Iran zeigt sehr deutlich, das Internet ist Infrastruktur. Stella, du hast den Stromausfall in Berlin erwähnt. Das ist zwar kein Internet, aber es ist auch Infrastruktur. Und es hat auch gezeigt, was Katastrophen passieren können, wenn jemand die Infrastruktur angreift. Und das Internet anzugreifen wäre ähnlich katastrophal. Und es ist damit halt leider, als weil es Infrastruktur ist, auch gestaltbar, was positiv wäre, aber es ist auch kontrollierbar und abschaltbar. Und für uns heißt das, dass wir uns mit dem Thema digitale Freiheit und solchen Dingen auch immer wieder beschäftigen müssen und da auch sehr drauf gucken müssen, was da mit Internet passiert, damit es eben offene Netze bleiben, dezentral bleibt und eben nicht politisch bestimmt wird und wir dann am Ende da sitzen und dann doch jemand einen großen roten Knopf drückt.
Gutes Schlusswort, Kasper. Ich glaube, das, was hängen bleiben muss, das Internet im Iran funktioniert technisch nicht anders als das, wie es bei uns ist oder wie es global funktioniert. Das ist ja ein globales System, sonst wird es ja auch nicht in der Form eben laufen. Und der große Unterschied ist eben die Politik dahinter und die Art, wie wir als demokratische Gesellschaft zum Beispiel damit umgehen.
Apropos demokratische Gesellschaft.
Ja, wir gucken natürlich
in die USA gucken.
Vorher gucken, machen wir noch dazu einen Schluss. Wir gucken natürlich in den nächsten Tagen und Wochen auch immer wieder drauf, wie denn auch die demokratischen Gesellschaften und Staaten dieser Welt mit Blick auf den Iran agieren, ob es da eben Maßregelungen gibt, ob es Konsequenzen gibt und so weiter und so fort. Also wir haben da ein Auge drauf und werden euch da auch updaten, wenn es irgendwie was Neues gibt.
Vielleicht eine Sache, die mir persönlich noch wichtig ist dabei. Wir haben uns jetzt wirklich auf diese technische Ebene fokussiert, weil das ist das, was wir abbilden können. So, wir sind ja keine Nachrichtenredaktion, haben keine Kontakte in den Iran etc. Das heißt aber nicht, dass das, was da gerade passiert, für uns nicht relevant ist oder uns nicht interessiert, sondern das heißt einfach nur, dass wir uns als JournalistInnen auf den Bereich gerade fokussiert haben, hier im Podcast, den wir euch erklären können, den wir euch nahebringen können und deshalb eben zu dem politischen Hintergrund, zu dem, was dort gerade im Iran passiert, nicht weiter geäußert haben.
Und ich finde, das ist auch eine gute Überleitung zu unserer guten Nachricht, denn auch da geht es um ein Thema, was wahnsinnig prekär an sich ist im politischen, im menschenrechtlichen Sinne und so weiter. Aber wir gucken auf den Tech-Aspekt. Wir sind ein Tech-Podcast. Und damit würde ich sagen, wir schwenken unser Spotlight in die USA und auf die US-amerikanische Einwanderungsbehörde ICE und was da so in den letzten Monaten passiert und passiert ist.
Gute Nachricht.
Ihr habt es vermutlich schon mitbekommen, die US-amerikanische Einwanderungsbehörde ICE, ich spreche das jetzt einmal aus und dann nicht mehr, Immigration and Customs Enforcement heißt das, fällt seit Monaten mit umfassenden, oft willkürlichen Razzien auf.
Die Behörde an sich, die ist nicht neu, die gibt es schon länger oder schon seit vielen Jahren. Unter US-Präsident Donald Trump ist das Budget aber verdreifacht worden und ich sag mal so, sie wird für Razzien eingesetzt, die sie vorher, glaube ich, in der Form auch nicht gemacht hat und die sind vor allem öffentlichkeitswirksam und hetzerisch inszeniert. Das Internet ist voll von Videos darüber. Im September hat der Supreme Court eine richterliche Anordnung für Südkalifornien ausgesetzt, die der ICE eigentlich unter gesagt hat, Menschen schlicht aufgrund ethischer Merkmale anzuhalten und zu kontrollieren und dann auch festzunehmen. Das machen die nämlich überwiegenden Teil, sieht man auch in den Videos ganz oft. Und damit ist dann eigentlich schon klar, in welche Richtung das geht und warum diese Behörde gerade so ausgeweitet wurde und was damit gemacht werden soll.
Vor September war eben klar, man darf Menschen nicht nur aufgrund der ethnischen Merkmale anhalten, kontrollieren, festnehmen.
Ja. Und jetzt darf man's.
Ja. Geht das. Und insgesamt 6-mal sind Berichten zufolge in den letzten Monaten auch Schüsse bei den Razzien gefallen. Und vergangene Woche war es dann eben auch soweit, dass eine Frau bei einer Razzia erschossen wurde.
So. Jetzt, wo ist der Tech-Bezug und wo ist die gute Nachricht? Ich suche noch händeringend nach ihr.
Ja. Die ICE arbeitet natürlich mit diversen Technologien, das ist der Tech-Bezug Part 1. Zum Beispiel werden Smartphones gehackt, überwacht, Daten gesammelt, es gibt Überwachungskameras, es gibt Drohnen und so weiter und so fort. Ne? Also alles, womit man irgendwie Menschen nachverfolgen kann technisch, wird benutzt. Und genau hier versuchen Hacker und Menschenrechtsorganisationen wie die Electronic Frontier Foundation einzuhaken. Wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Aktivistinnen legen zum Beispiel Karten an, die zeigen, wo die ICE Kameras zur Kennzeichenüberwachung positioniert hat und wo gerade Überwachungsdrohnen fliegen. Es gibt auch Listen, wo Vorfälle mit der Behörde dokumentiert werden, wo aufgezählt wird, welche Unternehmen mit der ICE zusammenarbeiten und zum Beispiel auch, welche Fahrzeuge die Behörden nutzt.
Hackerinnen geben online auch Tipps und Tricks, wie Menschen ihre persönlichen Daten schützen können. Das passiert in der Regel nicht, dass Hackerinnen und Hacker das so machen. Wobei doch, es gibt auch gute Hacker. Das nehme ich zurück. Das ist ja eine eigene Kategorie sogar. Und in dem Fall machen das die Hackerinnen und Hacker, die geben dir quasi genau Tipps, wie du dich persönlich davor quasi schützen kannst.
Genau, jetzt hast du schon angesprochen, es gibt Hackerinnen, die legale Tipps geben und Trainings und so weiter. Aber, und das ist eben die gute Nachricht an der Stelle, der Widerstand bleibt sichtbar. Und ein Sprecher der Electronic Frontier Foundation hat jetzt in einem Forbes-Interview gesagt, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir nicht machtlos sind. Und es gäbe eben, so sagt er, kleine Wege, Zitat, sich zu schützen und zu wehren.
Also die Technologie und das Internet quasi nicht denen zu überlassen, die das für ethnische Razzien nutzen.
Ja.
Gut.
Macht vielleicht auch Hoffnung, wie Menschen auch zusammenhalten und dann vielleicht darüber auch das Internet sinnvoll nutzen.
Ja, und es zeigt wieder, Technologie kann für gute und für schlechte Dinge eingesetzt werden. Lasst sie uns für gute Dinge einsetzen, ist vielleicht ein schönes Schlusswort.
Ja, also stimme ich dir zu.
Das war's für diese Woche. Wir sind natürlich nächste Woche wieder für euch am Start, gucken bis dahin, was so passiert auf der Welt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war's schon wieder für diese Woche. Folgt oder abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns dort eine Bewertung da. Das hilft uns sehr. Bis zum nächsten Mal.